und herzlich willkommen zu Couple and Company. Mein Name ist Thomas.
Mein Name ist Lou.
Und zusammen sind wir The Joneses. Und heute wollen wir euch helfen, besseres Business zu machen.
Mhm. Hast du mir da Tipps?
Ja, ich habe dir da mal ein paar pauschale Ratschläge.
Mhm, da bin ich jetzt ja gespannt.
Ja. Nee, also was wir heute besprechen wollen, ist das leidige Thema, sage ich mal fast, warum gute Arbeit allein kein gutes Business ist. Also warum nur gute Arbeit zu machen nicht unbedingt erfolgsversprechend ist. Wir haben das.
Warum denn nicht?
Wir haben das selbst schon gemerkt. Also ich kann das von mir aus auch gut behaupten, dass nur gut arbeiten nicht, also auch finanziell nicht unbedingt erfolgreich macht oder was auch immer, wie man seine Erfolge vielleicht definieren mag. Aber ich sehe es halt auch viel bei anderen, dass die zum Teil wirklich gute Arbeit machen, aber unternehmerisch einfach nicht erfolgreich werden.
Weil die sich schlecht verkaufen oder warum?
Da gibt es ja ganz viele Gründe. Ich meine, wie geht's dir? Hast du manchmal das Gefühl, dass du gute Arbeit machst, aber kein gutes Business?
Ja, also ich habe, glaube ich, grundsätzlich immer noch das Problem, dass ich zu viel gebe für zu wenig Geld, dass mir immer noch schwerfällt, meinen Preis dafür zu benennen. Und dann ist es aber ja auch so, dass, also jetzt mal konkret auf meinen Themenbereich, zum Beispiel jetzt bei Clue, da kenne ich auf jeden Fall viele Leute, die deutlich besser Zeichnen illustrieren können als ich, aber vielleicht nicht die Idee dahinter haben, was man damit macht. Und das gehört ja eigentlich auch dazu. Mhm. Also nur gut zeichnen können, dann das reicht halt nicht. Mhm. Also und ich bin, wie gesagt, bei Gott nicht die beste Illustratorin, aber ich hatte jetzt halt eine Idee und habe daraus eine Marke entwickelt. Und das, da gehört einfach mehr dazu, als halt nur zeichnen können.
Mhm. Es ist, glaube ich, gerade in den Kreativberufen, die sind anfällig dafür, aber auch die handwerklichen Berufe, meiner Meinung nach. Aber selbst wenn du Beratungstätigkeiten machst, ganz egal, weil der Kern deiner Arbeit ist ja nicht, unternehmerisch erfolgreich zu sein. Der Kern deiner Arbeit ist ja, das zu tun, was du machen willst. Also ob du jetzt Friseur bist, Dachdeckerin oder Illustratorin, Texter, Fotograf, ganz egal. Das sind die Dinge, die du eigentlich machst, die du gerne machst, warum du dich auch mal selbstständig gemacht hast oder ein Unternehmen gegründet hast. Aber unternehmerisch erfolgreich sein, unternehmerisch denken sind die Sachen, die du halt oftmals erst lernen musst. Und ich habe es selbst miterlebt. Ich habe ja an der Johannes Gutenberg Schule als Gastdozent so einen Unterricht gemacht für Fotografinnen und Fotografen, die den Meister machen wollen, diesen Meisterbrief machen wollen. Und ich habe nur den Bereich unternehmerisches Denken, Betriebswirtschaft dort gemacht. Ich habe nicht einmal eine Kamera in der Hand gehabt, nicht über Bilder gesprochen oder Bildinhalte. Weil ich aber eben gemerkt habe, weil auch die Schülerinnen und Schüler dort gemerkt haben, da ist das größte Delta. Da fehlt denen das meiste Wissen, das haben die bisher noch nie gehört, nie gesehen. Und das wird in der Meisterprüfung scheinbar abgefragt, aber irgendwie auch nicht beigebracht. Und so bin ich da ins Spiel gekommen. Und ich sehe es bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen auch, dass es da am meisten mangelt, dass sie zwar gute Arbeit machen, aber nicht den Erfolg haben, den sie eigentlich damit haben müssten. Genau. Also soweit mal die Ausgangsthese vielleicht. Ich kann vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei mir auch mal anfing. Also wir Fotografinnen und Fotografen, die Fotografen vielleicht sogar ein bisschen mehr, leiden ja unter diesem Problem, wenn ich nur eine neue Kamera hätte, wenn ich nur ein besseres Objektiv hätte, dann wird es was werden mit meinen Bildern. Und wir kaufen gerne neues Equipment, man verbringt Wochen, um mit irgendwelchen Farblooks rumzuspielen und weiß der Herr was. Man arbeitet an diesen technischen Parametern, ohne oftmals auf das zu achten, um was es wirklich geht, nämlich damit dann gute Bilder zu machen mit dem ganzen Equipment und so weiter. In die Falle bin ich anfangs auch öfter mal getappt und habe wirklich am Erfolg perfekt vorbei operiert. Also ich alles dafür getan, nicht erfolgreicher zu werden. Und da muss man manchmal einfach den Schritt zurück machen, die Kamera im Schrank lassen und sich mal anschauen, was will ich denn tatsächlich anbieten? Also sich überlegen, was will ich denn tatsächlich machen? Und dann, wenn dann rauskommt, oh, ich will Architekturfotografie machen, dann brauche ich ein Tilt-Shift-Objektiv. Okay, aber welche Art der Architekturfotografie will ich machen.
Und gibt es dafür überhaupt Kunden?
Gibt es dafür Kunden? Wo sind die Kunden? Wie spreche ich die an? Sind es Architekten, Baufirmen? Hast du nicht gesehen? Wo treiben die sich rum? Welche Sprache in Anführungszeichen sprechen die? Welches Problem haben die? Was kann ich lösen? Das Tilt-Shift kann ich mir auch ausleihen im Zweifelsfall. Und das wird schon irgendwie gehen. Das ist meist einfacher zu lösen, als das wie nach vorne die Kommunikation funktioniert. Ich habe da auch lang immer dran rumgemacht, also was ich Geld für Presets früher mal ausgegeben habe, weil ich dachte, dass meine Bilder einfach nicht gut aussehen, weil die Farben nicht gut sind. Ich habe keine Ahnung, wie viel 100 Euro in irgendwelche Lightroom Presets investiert. Macht es nicht. Ich verwende heute keins mehr davon, so Spoiler Alert. Weil ich dann nie zufrieden war. Das Problem war aber eben, durch die viele Wechselerei und Kauferei hat auch alles immer unterschiedlich ausgesehen.
Mhm.
Und ich habe deswegen auch nie zu dem gefunden, was ich wollte.
Ja, ich finde, das tendiert ja auch immer so ein bisschen also in die Richtung, dass man halt immer dem Erfolg von jemand anderem hinterherhangelt, weil man ja immer denkt, boah, bei dem sehen die Bilder aber so cool aus, da kaufe ich mir mal das Preset, dann sehen meine Bilder bestimmt auch so cool aus, oder?
Mhm. Ja,
und
ja,
da klar. Ist aber eigentlich, wie so oft, dass mir geht es ja auch oft so, dass ich mir denke, boah, das ist ja ein cooler Designstil und das ist ja ein cooles Motiv, aber dass es eigentlich nie funktioniert, sowas dann in Anführungszeichen zu kopieren, sondern dass ja deine Stärke ist, das, was du ja selber machst.
Und das fatale Denken daran ist halt eben auch, dass ich mir oft gedacht habe, wenn ich so fotografieren könnte, wenn ich die Lichtformer hätte und das Bild machen könnte und dann habe ich es irgendwann vielleicht sogar und dann kann ich das Bild so machen, aber die Kunden rennen mir trotzdem nicht die Tür ein. Weil daran, dass ich bessere Anfragen oder überhaupt Anfragen bekomme, habe ich überhaupt nicht gearbeitet. Ich habe mein Bild gearbeitet.
Mhm.
Und das ist ja nicht verkehrt. Ich sage nicht, dass ich schlechtere Arbeit machen soll oder dass man sich nicht verbessern soll. Aber das ist eben nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist dieses rein unternehmerische Denken zu schauen, okay, wo sind meine Kunden? Wie spreche ich die an? Was wollen die eigentlich von mir? Wie kann ich mit denen arbeiten? Dann kriege ich bessere Anfragen und kann dann auch meine ganzen Lightroom-Presets wieder finanzieren, die ich mir noch kaufen möchte.
Aber das widerspricht ja eigentlich der These, die man so oft hört, dass man, wenn man was gefunden hat, in dem man gut ist, automatisch erfolgreich wird.
Ja, völlig. Das ist auch die These, finde ich, auch nicht richtig deswegen. Also ich höre das in der Fotografie auch hin und wieder mal, du musst einfach super werden und oder auch sichtbar werden. Ja, auch die Sichtbarkeit ist genau so ein Fallstrick irgendwie. Weil nur sichtbar zu werden, heißt noch lange nicht, dass du unternehmerisch erfolgreich bist.
Mhm.
Also es gibt sicherlich Fotografen, die sind sichtbarer wie ich und trotzdem kriege ich bessere Anfragen. Oder sind die vielleicht auf Instagram sichtbar, haben aber nicht mal eine eigene Website. Ja, sorry, also kein Firmenkunde bucht dich nur über deinen Instagram-Kanal.
Mhm.
Der will eine Website haben, der will da draufklicken auf ein Kontaktformular. Das ist halt so ein bisschen eingeschliffen, der Vorgang. Also wo bist du, wie sichtbar, zählt da auch ein. Gute Arbeit allein reicht einfach nicht.
Mhm. Das heißt, man muss sich ja auch ein bisschen absetzen zu anderen, oder? Also zur Konkurrenz. Man muss ja schon so seine Nische finden. Jetzt nicht unbedingt, ich fotografiere nur, alte Züge. Das ist vielleicht ein bisschen sehr nischig. Da gibt es vielleicht auch keine Zielgruppe. Aber schon sein Ziel, seinen Unterschied herausstellen.
Ja, genau. Also die gute Arbeit allein reicht halt nicht. Also nur die gute Arbeit. Und selbst wenn du die Anfrage mal hast, wenn du den Kunden hast, der dir Geld gibt für so einen Auftrag, wo du sagst, okay, das ist genau das, was ich haben möchte. Das sieht ja super aus, Herr Jones. Das Problem, also gerade der Meisterkurs habe ich halt gesehen, die liefern dann die Bilder und das war's dann. Also ich schicke dann irgendwie so einen Dropbox-Link per E-Mail raus. Aber da ist nicht mal die E-Mail ist gut formuliert. Dass man schon sagt, hey, das sind jetzt die 10 Bilder, die wir gesprochen haben. Ich habe hier noch einen Pool aus 20 weiteren Bildern. Also kannst du noch mehr verkaufen. Dann bei manchen scheitern es ja schon, dass sie die Rechnung direkt hinterher schicken. Also, dass die schon nicht kommt und so. Oder dass die Preise dann halt auch keiner Logik entsprechen irgendwie. Ich sehe da halt großen Nachholbedarf, da strukturierter zu werden.
Mhm.
Und jetzt spreche ich mal für uns Kreative an, ganz bewusst. Ja, wir sind Kreativköpfe, aber das kann keine Ausrede sein, keine Struktur zu haben.
Mhm.
Ich bin ja auch so ein grundunstrukturierter Mensch. Auch wenn alle sagen, oh, der Thomas ist ja so strukturiert. Ja, weil sonst wäre es alles Chaos.
Mhm.
Und ich bin strukturiert, weil ich Erfolg haben möchte. Ich bin nicht strukturiert, weil ich Erfolg habe. Also da muss man schon so ein bisschen gucken, was kommt, zu welchem Zeitpunkt irgendwie. Also hier sich Strukturen zu überlegen. Wenn ich zum Beispiel eine E-Mail, ich habe heute Morgen einen Auftrag ausgeliefert. Ich schicke eine E-Mail raus. Guten Tag, liebe Ansprechpartner, liebe Ansprechpartnerin. Danke nochmal für das Vertrauen, für den Auftrag, was auch immer. Also nochmal bestätigen. Hey, super. Hier sind die Bilder. Hier sind die Bilder in zwei Auflösungen. Hier sind die Bilder vielleicht noch mit Schwarz-Weiß-Varianten oder andere Zuschnitte. Also da schon ein bisschen over-delivern, ein bisschen mehr bieten. Vielleicht schon antizipieren, was die nächste Frage sein könnte. Sagen, hier sind die nochmal die Nutzungsrechte zur Übersicht. Gleich am besten die Rechnung mitschicken, dass es auch schon mal platziert ist, dass man da nicht Zeit verliert. Und dann nachfassen. Einfach eine Woche später sich das auf Wiedervorlage legen. Hey, also wenn keine Antwort kam, hey, liebe Ansprechpartnerin, liebe Ansprechpartnerin, hat mit den Bildern alles geklappt? Habt ihr schon runtergeladen? Habt ihr sie für Projekt X verwendet? Dann bist du wieder im Gespräch, ohne einen Auftrag zu haben. Mhm. Vielleicht ist dann beim Layouten, beim Webdesign, wie, wo auch immer, wo deine Bilder verwendet werden, aufgefallen, oh, ah, wir bräuchten noch. So, und dann bist du schon wieder im Gespräch. Mhm. Dann ist der Weg zu dir viel, viel kürzer, als wenn du jetzt einfach daheim sitzt und dir denkst, oh Gott, ich muss dem noch eine Rechnung schreiben, aber ich traue mich nicht, weil der Preis so hoch ist.
Also das ist auch ein gutes Stichwort, was mir da jetzt noch so als Beispiel einfällt. Das sind ja manchmal, das sind ja wirklich die Basics, wo man ja eigentlich erwarten müsste, dass das jeder hinkriegt. Aber ich kann mich noch gut erinnern an einen Handwerker, den meine Eltern früher immer hatten. Das war, also der war vielleicht noch ein bisschen speziellerer Fall, weil der, glaube ich, um 8 Ecken mit uns verwandt war oder so. Es war, glaube ich, ein Elektriker und der hat halt richtig gute Arbeit gemacht. Deswegen haben meine Eltern den auch immer wieder beauftragt. Aber der hat wirklich nur die Hälfte der Zeit in Rechnung gestellt. Und meine Eltern, die sind da halt sehr, sehr korrekt und pflichtbewusst und sind ihm dann wirklich immer ewig lang hinterhergerannt, weil sie das halt auch nicht wollten. Aber der hat das wirklich, ich glaube, der hat das bei anderen Kunden halt auch gemacht, einfach die Hälfte der Zeit seine Sachen gar nicht abgerechnet, weil er nicht dazu kam oder es ja auch schlecht organisiert war. Und dann arbeitest du dich dumm und dämlich und machst richtig gute Arbeit und vergisst dann irgendwie, vergisst die Rechnung zu schreiben.
Hm. Ich habe es hier kürzlich mal mitbekommen, dass jemand mehrmals, wohlgemerkt, sich in eine Location eingemietet hat, um dort zu fotografieren, mit Kunden oder Filmen genau genommen. Und man auch gesagt hat, ja, kostet so viel, super, super. Kam nie eine Rechnung von der Location. Die Location gibt es mittlerweile nicht mehr. Da wird auch keine Rechnung mehr kommen, weil es wohl wirtschaftlich nicht tragbar war, diese Location. Ich frage mich dann natürlich, also was heißt, ich frage mich, ich weiß ziemlich genau, wenn nie eine Rechnung geschrieben wird, natürlich trägt sich sowas wirtschaftlich nicht. Also da merke ich schon als Kunde in dem Fall, dass es da halt einfach nicht funktioniert. Was natürlich schade ist, weil die Location hätte ich auch gerne nochmal gemietet. Mhm. Also ich hatte mit denen ja auch schon zu tun. Jetzt gibt es die aber nicht mehr. Warum? Weil sie schlecht gewirtschaftet haben. Weil sie einfach diese Strukturen und Abläufe irgendwie nicht im Griff haben. Ich habe noch so ein zweites Beispiel, was die, was in Richtung der Positionierung geht. Also es gibt Fotografen, die können viel. Man muss ja ein bisschen entscheiden, was man machen möchte. Und ich sehe oft, wenn ich andere Fotografen-Websites anschaue, dass die halt diese klare Positionierung einfach nicht haben. Dass du zwar tolle Bilder machst irgendwie, aber der Kunde eigentlich nicht weiß, was er bekommt, für was du stehst, was die Leistung ist, die du anbietest, was genau die Leistung beinhaltet, die du anbietest. Wie könnte es aussehen? Es fängt an auf der eigenen Website, dass da wirklich steht, ich biete XYZ. Ich finde es nicht gut, wenn so ein großer Bauchladen an allem ist, aber mal dahingestellt. Aber auch da, dem Kunde muss klar sein, was er eigentlich bekommt. Weil nur dann kauft er die Sachen auch. Und er baut einfach mehr Vertrauen zu dir und deiner Marke auf, wenn er sieht, du kannst das, du machst das, du hast dir einen Text mal dazu geschrieben. Nicht nur Bilder zeigen, ein reines Portfolio. Wenn du wirklich super gut bist, okay. Aber wenn du konkrete Dienstleistungen anbietest, musst du vielleicht dazu schreiben, was der Kunde bekommt. Weil oftmals sitzen auf der anderen Seite auch Leute, die nicht hundertprozentig wissen, was sie tun. Mhm. Vielleicht ist da jetzt irgendwie der Praktikant beauftragt worden, einen Fotografen zu suchen. Der ist natürlich Gott froh, wenn er eine Website findet, wo alles draufsteht, was er braucht. Mhm. Geht dann weiter ins Angebot rein. Ich schicke immer eine Erklärung nochmal mit. Ich habe meine Texte auch standardisiert zum Beispiel, auch ganz wichtig. Und ich
schicke entwickelt über die Laufe genau. der Zeit.
Und ich schicke immer ein Moodboard mit, dass der Kunde auch direkt schon mal sieht, ah, so könnte es dann bei dir aussehen. Zugeschnitten auf das, was ich bei dem Kunden tatsächlich anbiete im Moment. Also wenn jemand ein Porträts der Geschäftsführung anfragt, schicke ich ein paar so Porträts der Geschäftsführung mit, die ich schon gemacht habe, damit die schon sehen können, wie könnte das Ganze aussehen. Mhm. Zu Positionierung, ich will da gar nicht so aktiv reingehen, aber wir haben in Episode 48 haben wir da relativ ausgiebig drüber gesprochen. Hört da mal rein, wenn euch das mehr interessiert. Ich glaube, da kann man schon sehr viel erreichen, wenn man sich da drum kümmert.
Ja.
Hast du, wir sind jetzt beides Kreative. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du emotional zu verhaftet warst in deiner Arbeit?
Ja, ständig. Aber meinst du dann im Sinne von, dass ich irgendwie, also jetzt mit einem Kunden zusammen in der Zusammenarbeit oder bei meinen eigenen Projekten eher?
In der Zusammenarbeit.
Ja, also ich habe schon irgendwie so, leider oder ja zu viele Kunden eigentlich, mit denen ich zu eng verbunden bin, dass es mir da einfach schwerfällt, dann mehr abzurechnen, als eigentlich angeboten war.
Oder auch Nein zu sagen.
Oder auch Nein zu sagen oder zu sagen, ja, das geht halt mal nicht eben schnell. Also ich muss da irgendwie immer noch viel lernen. Das fällt mir nach wie vor einfach nicht leicht. Ja. Mhm.
Und wie ist es andersrum, wenn du was machst und es kommt ein Nein von der anderen Seite?
Ja, dann akzeptiere ich das eigentlich immer.
Also, aber fällt dir das leicht oder hast du das auch lernen müssen erst?
Das zu akzeptieren?
Mhm.
Ja, nee, das ist halt so voll mein Ding irgendwie, dass ich, was ich bei anderen total akzeptiere, bei mir selber nicht akzeptiere irgendwie. Also, dass ich immer mehr gebe, als ich meistens dann von anderen bekommen irgendwie, das ist, weiß ich auch nicht so genau. Also da muss ich vom Wirtschaften her auch auf jeden Fall noch besser werden.
Mhm. Also ich habe bei mir oft einfach gemerkt, dass ich ja super überzeugt bin von dem, was ich an Bildern gemacht habe. Und wenn dann halt von der Gegenseite kam, oh, das finden wir jetzt aber eigentlich nicht so gut, ist natürlich immer ein Stich ins Herz.
Ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch immer so, ja.
Das trifft dann immer ganz, ganz hart. Und ich finde, es lähmt dann auch ein Stück weit.
Mhm. Aber geht es immer noch so, oder ist es besser geworden über die Jahre?
Naja, mittlerweile sind meine Bilder ja wirklich alle super und niemand sagt mir was dagegen. Nee, immer noch. Also ich glaube, wenn man kreativ ist, seine Arbeit liebt und da wirklich Herzblut reinhängt, tut es schon weh, wenn Ablehnung kommt. Man lernt über die Jahre halt damit umzugehen. Ich habe ein dickeres Fell bekommen und ich habe auch gemerkt, dass es manchmal nicht eine konkrete Ablehnung, sondern Unverständnis vielleicht auch auf der anderen Seite ist. Also vielleicht haben die einfach, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, was die gerade ablehnen.
Ja. Und die lehnen ja nicht dich ab, sondern dein Angebot. Das muss man auch sehr unterscheiden.
Und manchmal ja sogar bevor du was, genau, also manchmal ist ja nicht deine Arbeit, die du geleistet hast, sondern dein Angebot wird vorher schon abgelehnt. Also auch da, das ist was, wo ich schon vor einigen Jahren, vielen Jahren für mich gelernt habe, dass mir das gar nicht mehr wehtut. Dass wenn jemand ein Angebot nicht akzeptiert, denke ich mir manchmal, jo, euer Verlust in dem Fall. Also ich denke nicht, oh, der Auftrag ist weg. Klar, es gibt Aufträge, wo ich gesagt habe, oh, das hätte ich gern gekriegt, habe ich dann nicht bekommen am Ende. Aber dann versuche ich halt das Positive rauszuziehen, was kann ich besser machen. Ich frage zum Beispiel immer nach, warum. Also nicht, ich frage nicht nach, warum wurde ich nicht beauftragt? Ich formuliere das ein bisschen schöner, aber
schreib es einfach nur groß zurück mit 28 Ausrufezeichen. Warum?
Ja, fününü. Nee, ich frage wirklich konkret nach. Ah, schade, dass es nicht geklappt hat. Ich versuche mich ständig zu verbessern. Was waren denn die Gründe, warum es nicht geklappt hat? Vielleicht sehen wir uns ja ein andermal wieder, dann kann ich es ja schon optimieren. Und da kommt manchmal zurück, hey, es war nur eine Preisabfrage, du hattest eh nie eine Chance. Super. Okay, dann brauchst du die emotional gar nicht mehr
auch zum Beispiel von größeren Unternehmen aus dem Einkauf, die dann auf jeden Fall immer mindestens drei Angebote erstmal einholen müssen.
Genau.
Deswegen, genau, darf man das wirklich eigentlich nicht persönlich nehmen.
Genau, und das ist ja das, es ist ja auch, also egal was dann als Grund zurückkommt, selten schreiben sie, uns hat deine Persönlichkeit nicht gefallen. Also wenn das zurückkommt, muss man sich wirklich, ist der Kunde vielleicht auch nicht der Richtige irgendwie.
Das, ja.
Aber das wird nicht passieren. Es ist oftmals rein wirtschaftliche Entscheidungen, die dahinter stehen. Du hast den Preis nicht richtig getroffen, du warst zu teuer, du warst zu günstig. Auch das passiert. Passiert mir nicht mehr, aber ich weiß, dass Kolleginnen und Kollegen auch passiert, dass sie zu günstig anbieten. Also da fehlt dann das Vertrauen in deine Arbeit. Oftmals, manchmal ist schlicht das Budget gestrichen worden und weder du noch der Kunde kannst irgendwas dafür, sondern irgendwo in der Hierarchiestufe drüber wurde gesagt, nee, machen wir es doch nicht. Vielleicht war es Timing, vielleicht hast du das Angebot zu spät abgegeben. Habe ich auch schon gehabt, dass ich halt so beschäftigt war, ein Angebot halt eine Woche später rausgeschickt habe und dann war der Auftrag schon weg.
Mhm.
Dann weiß ich aber auch, woran es lag. Okay, wie kann ich das schneller abwickeln? Also man muss sich das wirklich verinnerlichen und vielleicht auch laut sagen, wenn so eine Ablehnung kommt, das Angebot wurde abgelehnt, nicht ich. Und gerade wir Kreative sind da, glaube ich, anfällig dafür, dass wir denken, das ist eine Ablehnung unserer Person, unserer Persönlichkeit, unserer konkreten Arbeit, ist es oftmals nicht. Es hat oft ganz andere Gründe.
Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, glaube ich, was man wirklich im Laufe der Jahre auch lernt und auch lernen muss. Sonst würde einen das emotional viel zu arg stressen jeden Tag.
Mhm. Gilt aber auch für Preisverhandlungen. Also selbst wenn es gar nicht abgelehnt wird. Ich kenne genügend Kolleginnen und Kollegen, die wirklich Angstschweiß auf der Stirn bekommen, wenn der Kunde sagt, oh, das ist mir aber zu teuer. Da müssen wir nochmal ran. Die dann Panik kriegen. Ich werde da erst so richtig hellhörig. Das ist also sicherlich die größte Änderung in dem, wie ich mit meinen Kunden umgehe, wie ich mich dabei fühle im Umgang mit sowas, ist dabei passiert. Nicht die Ablehnung von Angeboten, das fand ich schon immer so, ist halt so. Aber eine Preisverhandlung, da weiß ich, dass ich früher anders reagiert habe und heute mich eher freue, wenn eine Preisverhandlungsanfrage kommt. Und jetzt gehen die Fragezeichen hoffentlich bei euch los. Warum? Wenn der Kunde sich die Mühe macht, euch zurückzuschreiben, das ist mir zu teuer. Das ist, der reicht euch in dem Moment die Hand und sagt, ich möchte, was du bietest, aber der Preis ist für mich nicht in Ordnung. So, und jetzt seid ihr gefordert. Nicht, der will meinen Preis nicht bezahlen, sondern nachhaken. Was ist tatsächlich das Thema? Braucht er nur mehr Bilder? Braucht er weniger Nutzungsrechte? Also könnt ihr einfach an der Position rumstreichen, die für euch nicht mehr oder weniger Arbeit macht. Hat das Angebot vielleicht nicht verstanden? Weiß er überhaupt nicht, was er bekommt?
Genau,
für den
er weiß
Preis?
Vielleicht gar nicht, was nachher sein Effekt davon ist, oder?
Ja. Genau, weil viele denken, ah, ich krieg da 30 Bilder. Ja, schon, aber welcher Nutzen ist denn für den Kunden da, wenn wir das Projekt machen? Weil ich versuche über Nutzen zu sprechen, nicht über Zeiten, nicht über Pauschalen, nicht über Tagessätze, sondern über konkreten Kundennutzen, den der Kunde dann dafür hat. Und das ist eine Riesenchance, den Auftrag zu holen, zum einen viel zu lernen auch und ja, der Kunde hat sich die Mühe gemacht, überhaupt nochmal mit euch in Kontakt zu gehen. Das hätte er nicht machen müssen. Mhm. Also ich habe auch Anfragen, wo ich nie wieder was höre. Und dann denke ich mir, ja, ist halt so.
Gehört auch dazu.
Gehört auch dazu, aber wenn zurückkommt, oh, ist eigentlich zu teuer, jetzt können wir miteinander sprechen. Und ich habe jetzt Anfang des Jahres den Fall gehabt, da kam auch sowas zurück und da kam mal zurück, so sprich, also grob paraphrasiert, ja, also in Berlin haben wir das für die Hälfte vom Geld bekommen. Ja, Berlin ist aber halt nicht Stuttgart. Mhm. So. Da habe ich dann auch zurückformuliert, mein, ja, aber das ist hier halt nicht so.
Ja.
Weiß ich, was in Berlin Döner kostet, vielleicht auch anders wie hier. Ist halt so. Da
aber ich
halt
glaube, dass deine Faustregel so ein bisschen nicht deine Preise an sich irgendwie, die Preise sind nicht verhandelbar, sondern dann eher Leistung einkürzen, die vielleicht ein bisschen, ja, der Kunde dann vielleicht gar nicht so wirklich braucht, wenn man dann eben drüber spricht.
Ja, ganz wichtig. Meine Stundensätze sind nicht verhandelbar. Punkt. Weil ich kann nicht schlechter arbeiten in der Stunde. So. Ich kann auch meine Kosten nicht reduzieren in der Stunde, sehr wahrscheinlich. Ich kann über den Kundennutzen, kann man sprechen, oder über den Umfang dessen, was rauskommt. Weniger Bilder, weniger Retusche. Wenn ich nur eine Basiskorrektur mache, ist es was anderes, als wenn ich eine komplette Retusche mache. Kriegt das ja vielleicht nur auf 2 Jahre lizenziert und dann schauen wir nochmal. Gibt ganz viele Stellschrauben, auch in der Fotografie, ohne direkt am eigenen Preis rumzumachen.
Und ja, weil das hat dann wirklich sowas von Handelsbasar und das ist irgendwie...
Ja, und ich finde es auch für das Selbstwertgefühl nicht gut, wenn ich an meinem Stundensatz rummache. Also
ja.
Ich finde das...
Nee, also das mache ich auf jeden Fall auch nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, früher wahrscheinlich mal gemacht. Mhm. Aber vor allem, also bei mir ist es zumindest im Moment immer noch so, dass selbst das, wenn ich es anbiete, ich eigentlich schon weiß, okay, es dauert nachher wahrscheinlich eh wieder länger. Mhm. Und dann auch noch von Anfang an da mit dem Preis runterzugehen, das geht eigentlich gar nicht. Mhm.
Und es gibt andere Stellschrauben. Ich habe letztes Jahr den Fall gehabt in einer größeren Produktion. Da war dann auch Preis ein Thema, weil die Gesamtsumme halt zu hoch war. Haben wir auch miteinander gesprochen. Am Endeffekt, was haben wir geändert? Ich habe exakt das gleiche am Ende abgerechnet, was ich vorher abgerechnet hätte, Komma. Aber ich habe die Models rausgezogen aus meinem Angebot. Ich habe die Make-up-Artists rausgezogen aus meinem Angebot. Ich habe das nicht durchverrechnet, sondern der Kunde hat die Sachen selbst eingekauft. Dadurch sind einfach mehrere Rechnungen da. Das Gesamtbudget ist das gleiche geblieben vermutlich. Also gut, ich rechne natürlich ein paar Prozentpunkte oben drauf, wenn ich Models buche. Ich muss sie auch organisieren und jada, jada. Aber dadurch, dass es mehrere Rechnungen waren, konnte es halt anders abgezeichnet werden intern. So, also auch sowas kann ein Grund sein für eine Preisverhandlung manchmal. Man muss halt nur drauf eingehen. Wichtig ist, dass mir nicht so eine Schockstarre verfällt deswegen, sondern das wirklich als Angebot des Kunden sieht, hier jetzt mal ins Gespräch zu gehen. Mhm.
Da wird man wahrscheinlich auch dann mit der Zeit einfach durch Übungen und Erfahrungswerte dann besser, wirklich da auch richtig zu reagieren und das vielleicht auch schon so ein bisschen zu spüren, was jetzt gerade das Problem des Kunden vielleicht ist.
Mhm. Ja, absolut. Bleiben wir vielleicht bei so Geldfragen. Ich sehe halt auch oft, und es ist so ein Problem, weil manche nicht erfolgreich sind, die machen zwar gute Arbeit, verkaufen sich aber unter Wert. Also da geht es gar nicht erst in die Preisverhandlung rein, weil sie sich von vornherein unter Wert verkaufen. Und der Kunde, also ganz wichtige Regel, wenn der Kunde nie über den Preis mit euch diskutiert, seid ihr zu günstig. Mhm. Punkt. Ich versuche, in der Hälfte der Angebote eine Preisverhandlung zu führen. Das ist mein Ziel, so grob. Wenn ich merke, keiner redet mehr mit mir über die Preise, muss ich meinen Preis anheben. Weil scheinbar treffe ich nie die Schmerzgrenze irgendwo. Und die muss ich ja hin und wieder mal treffen. Das ist natürlich einfacher, wenn du sehr, sehr viele Kunden hast, als wenn du jetzt weniger Kunden, mehr große Projekte hast. Ja, weiß ich alles, aber man kann da schon irgendwie dran arbeiten. Ich bin eher hochpreisig, das weiß ich. Aber das war auch eine bewusste Entscheidung. Das ist nicht, weil ich abartige Kosten hätte irgendwie im Hintergrund, sondern weil ich auch mehr Leistung biete für meine Kunden. Ich versuche mich nicht über meinen Preis nach unten von der Konkurrenz abzuheben, sondern über meine Leistung nach oben. Allerdings geht dann mein Preis halt mit nach oben. Und da muss man sich einfach überlegen, okay, was will ich eigentlich tatsächlich tun? Will ich viel arbeiten? Fragezeichen. Oder will ich viel verdienen? Ausrufezeichen. Ich habe für mich halt schnell gemerkt, dass mich da tiefen Projekte reinknien, viel arbeiten und am Ende wenig abrechnen, macht mich halt nicht glücklich. Ich bin dann vielleicht doch so sehr Kapitalist, dass ich Geld halt gut finde. Geld bedeutet für mich aber halt auch die Freiheit auf der anderen Seite. Und wenn ich mit weniger Arbeit mehr verdienen kann, gewinne ich ja sogar noch Freizeit dafür. Da muss man sich wirklich mit sich selbst mal hart ins Gericht gehen, was man eigentlich machen möchte. Das krasseste Beispiel, was ich dazu je gehört habe, war, wo ich eine Hochzeitsfotografie gemacht habe, das war auf so einem Wedding-Meetup. Da habe ich mit einem anderen Fotografen gesprochen, der mir stolz berichtet hat, dass er jetzt schon 300 Anfragen fürs nächste Jahr hat. Mhm. Und ich gerade, um Gottes Willen, wie viele Hochzeiten machst du denn in dem Jahr? Ha, so 10. Und ich habe vielleicht 40 Anfragen und mache 30 Hochzeiten.
Mhm.
So. Also wer von uns beiden ist jetzt erfolgreich?
Mhm.
Ich meine, du hast Anfragen, du schreibst tausende von E-Mails, eierst hin und her mit denen und am Ende kommen nur 10 Aufträge raus. Ich mache fast jede Anfrage zum Auftrag.
Mhm.
Aber nicht, weil ich so günstig bin, ich war auch teurer. Aber also irgendwo ist da eine Diskrepanz da im Verständnis, ja, was Erfolg eigentlich dann auch wieder ist. Oder wie viel ich arbeiten möchte. Weil auch diese Vorarbeit mit Angeboten ist ja Arbeit.
Ja, da steckt dieses Angebotsschreiben und die Kommunikation. Und ja.
Man trifft sich mit den Brautpaaren ja oftmals. Mhm. Also da geht wirklich viel Zeit vorher rein. Und da habe ich gesehen, wie stark das auseinandergeht oder so.
Mhm.
Was ich auch oft sehe, ist dieser Denkfehler mit der eigenen Arbeit, dass man den Preis nicht wert wäre. Also gerade die Kreativen vielleicht, wenn sie anfangen, ich mache was, aber das ist noch nicht so gut wie bei den Großen. Ja, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, welchen Nutzen hat der Kunde damit?
Ja.
Wenn sein Nutzen am Ende der gleiche ist, rechne mehr ab. Da gibt es überhaupt nichts dran rumzumachen. Wenn deine Arbeit für den Kunden gut ist, wenn er es nutzen kann, wenn er damit erfolgreich ist, solltest du auch damit erfolgreich sein. Das heißt, rechne angemessene Preise ab. Und damit, das geht es mir
nicht. Weil man sonst ja auch wiederum den Markt für die anderen alle kaputt macht, die davon eben hauptberuflich leben müssen.
Nicht nur das ist auch ein Grund, wobei das gar nicht so wichtig ist, meiner Meinung nach. Du machst den Markt für dich selber kaputt in dem Moment. Weil du kriegst den Kunden niemals auf ein normales Preisniveau.
Mhm.
Ich kann jetzt, wenn ein Auftrag reinkommt, kann ich bei einem unteren Preisniveau loslegen. Und dann habe ich den Kunden und da kommt der nächste Auftrag. So, und jetzt erhöhe ich meinen Preis plötzlich um 30%. Dann denkt der Kunde, das ist aber unseriös.
Mhm.
Also haben sie mir das erste Angebot und mir geschenkt, weil sie den nächsten Auftrag wollten. Den Kunden behältst du nicht.
Ja.
Das ist halt keine wirkliche Zusammenarbeit.
Ja, man muss das schon vorausschauend auch irgendwie planen.
Ja, total. Also man kann schon mal günstiger was machen. Aber ich kennzeichne es klar.
Mhm.
Also ich weise die Rabatte klar aus in meinem Angebot. Da steht dann, hey, weil wir da zum ersten Mal zusammenarbeiten, gebe ich Ihnen 10%, weil ich glaube, dass wir gut zusammenarbeiten. Mhm. Aber da steht drin, für diesen Auftrag kriegen Sie 10%.
Also auch da klare Kommunikation.
Absolut.
Um
absolut
jegliches Missverständnis aus dem Weg zu räumen.
Mhm. Und wirklich mehr in diesem Nutzen denken. Also nicht, ich war 4 Stunden vor Ort, ich habe 6 Stunden dran gearbeitet, also rechne ich 10 Stunden ab, sondern wirklich sich fragen, welchen Nutzen hat der Kunde und das dann am Ende abzurechnen. Also die Preislogik da ein Stück weit zu drehen. Das funktioniert nicht bei allen, das weiß ich. Ich bin auch nicht der größte Freund von solchen Pauschalen, aber ich rechne das über, ich weiß meine Stunden oder Tagessätze trotzdem aus in den Angeboten, aber ich habe die Stellschraube halt in den Nutzungsvergütungen drin dann. Dass ich sage, okay, wenn der Nutzen von den Kunden extrem hoch ist, rechne ich natürlich auch mehr ab, weil er mehr Nutzen davon hat.
Ja.
Und mit größeren Kunden funktioniert das wunderbar. Und mit, ich sag mal, ich will sogar fast sagen, mit meinen Kunden funktioniert das wunderbar.
Deswegen hast du auch dich ja so ein bisschen umstrukturiert, um halt solche Kunden mehr zu haben.
Mhm. Ja. Genau. Und weil ich einfach mit Kunden auf Augenhöhe zusammenarbeite. Die wissen genau, über was wir reden, wenn wir über Nutzungsrechte sprechen. Ich weiß es, was ist eine Nutzungsvergütung? Was kostet ein Fotograf, was kostet ein Assistent, was kostet ein Model, was kostet Make-up und Visa? Wir sprechen über die gleichen Dinge. Und dann ist es auch klar. Und nur weil dann irgendein Startup aus Berlin kommt, die halt nicht wissen, über was sie sprechen und denken, sie kriegen in Berlin alles für die Hälfte, ist nicht mein Kunde. Ich bin dem nicht nachgegangen zum Beispiel und ist mir auch völlig Wumpe, wirklich, dass ich den Auftrag nicht bekommen habe. Wäre lustig gewesen, ich hätte den Auftrag gerne gemacht, weil er lustig gewesen wäre, aber mit denen ist halt keine Arbeit.
Ja, und vor allem ist ja auch meistens so, das zeigt ja auch unser beider Erfahrung, dass die, wo man eh schon schmal anbietet, dann am Schluss nochmal doppelt so viel Arbeit ist oder die am kompliziertesten meistens sind.
Ja, das, ja, absolut. Auch da habe ich mein Lehrgeld in der Hochzeitsfotografie bezahlt, anfangs, dass die am meisten am Preis rumfeilschen, die wirklich mit dem Caterer sprechen, lass den Paprika weg im Salat, mach's dafür günstiger. Mit denen wirst du nicht glücklich werden. Mhm. Das ist immer ein Theater, da wird immer am Preis rumgemacht, bei dir hinterher auch nochmal. Und es ist manchmal nicht mal böswillig, sondern weil einfach das Budget nicht da ist. Und wenn es an einer anderen Stelle schief geht.
Und wenn es dann irgendwo nicht hundertprozentig gefällt, dann ja.
Ja, und das kann bei was anderem sein. Also, dass der Caterer jetzt irgendwie mehr Geld will und dann bleibt es aber an dir als Fotograf plötzlich kleben, dass du jetzt weniger bekommst oder so. Also das macht nicht glücklich und da muss man sich schon Kunden suchen, die zu einem passen, was auf die Budgets und so angeht, dass man gut miteinander arbeiten kann.
Ja, auch da finde ich, lernt man dazu und trotzdem hat man manchmal, täuscht einen das Bauchgefühl, dass man denkt, das wird irgendwie gut und am Schluss ist es dann, also geht mir leider immer noch so, dann sehr kompliziert und ja, langwierig.
Mhm. Was ich ein paar Mal schon angerissen hatte, waren gerade diese Angebote und so. Vielleicht da auch noch so der Hinweis, die Abläufe und die Leistung zu standardisieren. Also anfangs bin ich auch bei jedem Angebot da, also vor 15 Jahren bin ich bei jedem Angebot da gesessen und habe mir aufs Neue überlegt, was ich dem Kunden jetzt abrechne. Heute mache ich das sehr viel standardisierter. Ich habe Standard-Tagesätze, ich habe Standard-Stundensätze. Für Eventfotografie habe ich 3 verschiedene Sätze, die ich abrechne. Das hat einfach damit zu tun, wann liefere ich die Bilder, liefere ich die 2-3 Tagen, am nächsten Tag oder sofort, kostet natürlich am meisten. Also meine Leistungen sind klar definiert, die habe ich wiederum klar in meiner Warenwirtschaft als Angebotspro- oder Rechnungsposition klar definiert.
Also feste Textblöcke, die du dann einfach abrufen kannst.
Feste Texte, feste Preise vor allem, dass ich mit allen über das Gleiche sprechen kann. Die größte Änderung ist an diesen Nutzungsrechten, aber das unterscheidet sich ja auch je nachdem, welchen Kunden ich habe. Also Bäcker Häberle hat natürlich einen anderen Nutzen für die Bilder, die ich in seinem Verkaufsraum mache, als jetzt, keine Ahnung, eine weltweit agierende Firma, die keine Ahnung was herstellt. Die haben natürlich einen ganz anderen Nutzen von dem Bild, das sie weltweit verwenden. Also da ist die Stellschraube, nicht der Stundensatz. Der Stundensatz sollte der gleiche bleiben. Aber sowas wie diese Mitarbeiterbilder, die ich ja doch also häufig mache, das kommt viel vor, dass ganze Mitarbeiterblöcke irgendwie durchfotografiert werden. Ich habe da Standardsätze definiert, die ich auch in Zweifel am Telefon nennen könnte, womit aber auch der Kunde dann kalkulieren kann. Der weiß genau, was es beim nächsten Mal kostet. Ich laufe auch nicht in die Falle oder tappe nicht in die Falle, beim nächsten Mal beim gleichen Kunden einen anderen Preis aufzurufen, weil ich es mir jedes Mal würfel, die Preise. Da einfach zu schauen, was sind denn diese 80% dessen, was ich tue und die dann zu standardisieren. Diese, also 80-20-Regel haben wir auch mal eine Episode gemacht, das war die Episode 37, glaube ich, wo wir über diese Pareto-Prinzip gesprochen haben. Und wenn ich solche Sachen standardisiere und die immer abrufen kann, tue ich mir viel, viel leichter. Ich werde viel sicherer in meinem Angebot und kann es viel schneller machen.
Ja, vor allem, wenn man dann, finde ich, auch merkt, okay, der Preis, den habe ich bei 10 Kunden schon genau so umgesetzt, dann fällt es einem auch viel leichter, finde ich, das dann selbstbewusst beim nächsten Kunden vorzutragen und dann auch zu akzeptieren, ob das jetzt passt für den Kunden oder nicht.
Mhm. Ja.
Weil am Anfang, natürlich ist es am Anfang schon so ein bisschen so ein Abwägen, Ausprobieren. Mhm. Wie hoch kann ich gehen für die Leistung? Wie kommt es an beim Kunden? Ist er dann zufrieden mit dem, was er bekommt? Das ist ja schon einfach ein Erfahrungswert. Aber ich glaube auch, wenn man den dann über ein paar Jahre eben so abgerechnet hat, dann ist es ja auch bestätigt, dass es eben das Preis-Leistung einfach stimmt.
Mhm. Ja, genau. Und nicht nur die Preise, auch Abläufe standardisieren.
Mhm.
Ich behaupte mal, dass die meisten Fotografinnen und Fotografen am Ende Bilder liefern. Und auch da sehe ich, wenn ich schon gesehen habe, was manche Kolleginnen und Kollegen da liefern, denke ich mir, oh, wirklich, ist das echt euer Ernst? Dann kriegen die Kunden DSCF 0815.jpg und DSCF 0816.jpg. Da könnte ich schon kotzen, wenn ich sowas sehe. Mhm. Also Standarddateinamen, da kriege ich schon einen Anfall. Bei mir haben die Dateinamen, sie haben Projektnamen, Kundennamen und klar eine Nummerierung meistens auch noch wegen der Reihenfolge. Und dann meine Originaldateinamen stecken immer noch drin, ja, damit ich sie auch wieder hart Seriennummer pro Bild zuordnen kann. Aber sowas zu standardisieren, dass ich immer zwei Exporte habe. Einmal volle Auflösung, einmal eine verkleinerte Version, die fast allermeiste reicht, wenn wir ehrlich sind. Wie ich die Ordner in meinem Pickdrop anlege. Das passiert alles automatisch bei mir. Ich drücke auf eine Taste in Capture One und dann fliegt der Auftrag raus und wird im Hintergrund hochgeladen. Ich muss dann nicht jedes Mal von vorne anfangen, lauf auch nicht jedes Mal Gefahr, irgendwas zu vergessen.
Mhm.
Solche Dinge zu standardisieren. Und auch da das, wir hatten es vorhin vom Onboarding im Angebot ein Moodboard mitzuschicken, aber auch das Offboarding am Auftrag dann nochmal nachzuhaken. Hat es mit dem Download geklappt? Kann ich noch was für sie tun? Brauchen sie nochmal eine Hoch-Quer-Variante von irgendeinem Bild? Sowas mit dem Standardtext einfach nachzufragen, hat mich Zeit gekostet. Ich freue mich aber heute jedes Mal, wenn ich sehe, dass so eine Automatisierung, solche Standards irgendwie laufen und mir ja auch konkret Arbeit abnehmen.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen, mir so ein Kanban-Board zusammenzuklicken und klickern, um zu schauen, okay, wo stehen denn meine Aufträge? Dass ich weiß, welcher Auftrag ist gerade in der Angebotsphase, mhm. wo bin ich im Produktionsprozess, wo bin ich im Postproduktionsprozess, wo bin ich in der Rechnungsphase?
Ja,
auch das zu sehen, das ist so wichtig, um einen Überblick auch zu bekommen. Und das ist, da denken wir sich immer, ja, aber eigentlich will ich ja nur raus fotografieren. Und das ist genau das Thema, was wir heute haben.
Das ist halt der kleinste Teil auch, oder was ist der kleinste, aber ja.
Das ist ja, das ist nicht das, was dich am Ende erfolgreich macht. Ich meine, schön, dass du raus willst, um zu fotografieren. Schön, dass du zeichnen willst. Schön, dass du Mauern aufstellen willst. Keine Ahnung, aber das ist, allein macht dich nicht erfolgreich.
Mhm.
Es sind viele, viele von diesen anderen Faktoren, die da oftmals sogar mehr zählen, leider Gottes, auch wenn das schade ist, die dich aber erfolgreicher werden lassen.
Macht ja auch Sinn, weil es ist ja eigentlich, glaube ich, in fast jedem Beruf so, dass man, also jetzt bei mir klassisch, bei Clue, dass man sich so vorschaut, wo ich zeichne den ganzen Tag und damit verdiene ich dann Geld. Und wenn man dann mal die Zeit wirklich zum Thema ja Time-Tracking, haben wir auch schon oft gesprochen, wenn man das mal wirklich sich runterrechnet, wie viel Zeit man mit Zeichnen verbringt und wie viel mit allem anderen, ist ja eigentlich klar, dass nur gut zeichnen können das komplette Business nicht tragen kann,
mhm.
sondern dass wahrscheinlich mehr als 80% aus ganz vielen anderen Dingen bestehen.
Mhm.
Marketing, Buchhaltung, Prozesse, und so weiter.
Ist die gute Überleitung jetzt zu meiner letzten Frage, die ich dir stellen mag, weil wir haben jetzt ganz oft über Geld gesprochen und über Erfolg gesprochen. Und da ist für mich die Frage, was bedeutet für dich eigentlich Erfolg? Also wie definierst du deinen Erfolg mit deinem Unternehmen?
Ja, ich finde auch, das besteht aus vielen unterschiedlichen Teilen, die sich irgendwie auch immer ändern und ein bisschen mitentwickeln. Also grundsätzlich ist Erfolg für mich, dass ich was mache, was mich erfüllt und davon leben kann.
Mhm.
Das ist es eigentlich ganz einfach zusammengefasst. Und ja, das schwankt immer so ein bisschen. Also ich probiere eben gern Neues aus. Ich möchte nicht an einer Stelle stehen bleiben. Möchte tolle Menschen kennenlernen bei meiner Arbeit. Das ist für mich irgendwie auch ein Erfolg, sich ein Netzwerk aufzubauen. Natürlich auch mit Kunden gut zusammenzuarbeiten, da ein schönes Feedback zu bekommen, auch das Gefühl zu haben, auch die Kunden sind glücklich damit, ob das jetzt Produkte sind, die ich an meine KundInnen versende oder ob das eine grafische Dienstleistung ist. Wenn ich danach aus dem Auftrag rausgehe und das Gefühl habe, das war irgendwie nicht so gut, dann kann der Preis oder die Bezahlung dafür noch so gut gewesen sein, dann ist es für mich irgendwie trotzdem kein richtiger Erfolg.
Mhm.
Also und das, finde ich, schließt ja eigentlich den Kreis mit gute Arbeit und ein gutes Business,
mhm.
Dass das eine ohne das andere halt nicht so richtig funktioniert.
Hm. Ja, das
ist. Oder wie ist es bei dir?
Nee, ich finde das eine schöne Definition von dir. Also dieses Erfolg ist, wenn ich auch schöne Arbeit machen kann und davon leben kann. Also, dass man auch.
Also, es muss schon beide sein. Nur schöne Arbeit ist dann irgendwie, also, genau. Ja, von Luft und Liebe können wir halt leider nicht leben. Es muss ja ein bisschen auch was bei rumkommen.
Und das eine bedingt ja auch ein Stück weit das andere. Also, wenn ich erfolgreich bin im Sinne von, ich verdiene was damit, dann kann ich oftmals ja auch schöne Arbeiten machen, weil ich den Stress nicht habe, weil ich nicht irgendwie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit über mir hängen habe. Da spielen alle Faktoren mit rein. Für mich ist zum Beispiel auch Erfolg, dass ich mir meine Zeit freier einteilen kann. Also eben, das ist ja schon gesagt, ich habe weniger Kunden in Summe, dafür habe ich halt große Projekte, aber ich habe dann auch mal Zeiten, wo ich dann sagen kann, wir machen ein Wellness-Wochenende zusammen. Oder und nicht mal ein Wochenende, muss dazu sagen, unter der Woche. Also wir machen es unter der Woche, machen wir das Ganze.
Ohne Urlaubsantrag.
Weil es günstiger ist auch, wir sparen. aber der Punkt, dass ich das eben machen kann, dass ich erfolgreich genug bin, auf der Geldseite, dass ich mir so Zeiten einplanen kann, wo ich ja mal nichts mache, dass ich Mittwochnachmittags zum Sport gehe mit Junior oder solche Sachen. Das ist für mich auch Erfolg. Das ist für mich ein Erfolg, wo ich sage, hey, ich habe mich selbstständig gemacht. Und bin ich erfolgreich? Ja, weil ich jetzt gerade Mittwochnachmittags mit Junior spiele und, keine Ahnung, Lego baue. Das ist für mich Erfolg. Mhm. Nicht nur das Geld verdienen. Geld verdienen ist schön, aber daraus mache ich mir erstaunlich wenig. Es gibt, hört man ja mal, es gibt so eine gewisse Grenze, bis zu der man mehr Geld mehr glücklich macht. Und ich glaube, da bin ich, also die liegt bei jedem vielleicht woanders. Ich bin da eigentlich schon drüber. Also noch mehr Geld, ja, ist schön, aber dann rege ich mich nur auf, dass ich Steuern zahlen muss. Mhm. Will ich eigentlich gar nicht.
Ich habe da noch ein bisschen vor mir. Ich kann mich noch ein bisschen weiter freuen.
Ja, aber wenn wir also uns insgesamt nehmen als Familie, sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo es gut ist. Nicht super, aber gut. Wo ich wirklich sagen kann, okay, das läuft irgendwie. Und das ist für mich auch Erfolg, dass wir da so die Freiheit haben, da so ein bisschen zu planen. Und es so zu gestalten, wie wir es möchten.
Ja, großer Faktor, weil man ja auch das dann immer nicht jinxen will, weil es ja bei vielen gerade nicht so gut läuft. Erfolg ist ja auch das, also über viele Jahre hinweg konstant zu halten. Mhm. Das ist auch ein großer Erfolg, weil irgendwie ein gutes Jahr zu haben oder ein paar gute Jahre zu haben, schon cool, aber richtig erfolgreich, finde ich, ist man auch, also das heißt ja nicht, dass man sich nicht verändern darf. Wir haben uns ja auch schon 100-mal verändert und unsere Businesses und Zielgruppen und was weiß ich was nicht geändert, aber auch da halt dran zu bleiben, das finde ich, ist auch ein großer Erfolg.
Mhm. Eine gewisse Planbarkeit auch reinzubekommen dadurch, ja. Also wenn ich weiß, die letzten Jahre sind einigermaßen so gelaufen, klar, kommt plötzlich eine Pandemie vorbei und haut dir dann Knüppel zwischen die Beine, aber das ist ja unvorhersehbar irgendwie. Aber an sich eine gewisse Planbarkeit reinzukriegen, das finde ich auch ein Erfolg, dass ich weiß, okay, es kommen schon auch Aufträge in der Art oder auch ich kann Nein sagen zu Projekten. Mhm. Das ist für mich auch ein Erfolgserlebnis, wenn ich Nein sagen kann. Also nehmen wir einen Auftrag, die es für in Berlin für die Hälfte kriegen. Ja, dann einfach zu sagen, ja nö, dann bucht doch jemand aus Berlin, der nach Stuttgart fährt. Mhm. Ist mir auch egal. So, das ist für mich auch Erfolg, dass ich da nicht drauf angewiesen bin, auf jeden einzelnen Auftrag.
Ja.
Ist für mich auch, ja, eine Definition von Erfolg.
Okay, was können wir abschließend den Leuten mitgeben, dass natürlich eine Begabung, eine Leidenschaft, eine gute Leistung oder Interesse für ein bestimmtes Gebiet auf jeden Fall eine gute Grundlage sind, aber eben kein ganzes Business ausmachen, sondern dass viele weitere Dinge dazugehören und man natürlich nicht von Anfang an alles richtig machen kann, das ist eh klar, dass man sich da weiterentwickelt, aber genau, auch eben an andere Dinge, Strukturen, Organisationen und so weiter mitdenkt, bevor man einfach nur, in Anführungszeichen, sich mal eben selbstständig macht mit was, wo man vielleicht wirklich auch tatsächlich gut ist, dass das eben nicht ganz ausreicht.
Mhm. Ja. Und ich mag noch ein kleines To-Do mitgeben. So, wenn ihr jetzt nicht wisst, wo anfangen, ich kenne das, wenn ich solche Podcasts höre, wo ich ganz viele tolle Ideen mitnehme, also ich hoffe, ihr habt ein paar tolle Ideen mitgenommen, dass ich dann als nächstes nicht weiß, wo anfangen. Und das mache ich versuchen aufzulösen. Wenn ihr eine Sache jetzt machen wollt, schreibt euch ein einziges To-Do auf, standardisiert eure Angebotstexte. Das bringt unglaublich viel, weil das kann der Ausgangspunkt für viele weitere Dinge sein.
Mitschreiben, Standardisierung von Angebotstexten. Okay, alles klar.
Super, also du hast dein To-Do, ihr da draußen habt euer eines To-Do. Und ja, dann in 2 Wochen prüfen wir nach.
Alles klar. Ich leg dann vor.
Genau, dann will ich hier Texte sehen.
ChatGPT. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.